Hallo und herzlich willkommen zum 641. NMAC Podcast. Ich bin Markus und heute sprechen wir ja innerhalb von kürzerer Zeit wieder über das Resident Evil Franchise, denn heute ist unser Resident Evil Franchise Nummer 5 und wir wollen die Episoden 7 bis 9 besprechen, wobei der 9. Resident Evil Requiem ja gerade mal vor einem Monat erschienen ist, am 27. Februar, auch für die Switch 2. Und für diesen Podcast habe ich mir hochkarätige Unterstützung besorgt. Dabei ist wieder, wie beim letzten Mal auch, der Kim. Hallo Kim.
Ja, hi, hallo. Freut mich, wieder dabei sein zu können.
Und zusätzlich ist auch noch Jonas dabei. Hallo Jonas.
Ja, hallo Markus, danke für die Einladung und auch hallo Kim.
Ja, ja, hi, auch an dich.
Ja, auch super, dass du da auch dabei sein kannst, Jonas. Ich weiß ja auch, dass du auch ein großer Fan von Resident Evil bist. Und ja, also ich glaube, wir drei sind eine ziemlich gute Kombo, um über die Franchise zu sprechen, denn ich glaube, Resident Evil ist so eine unserer Lieblingsspieleserien, oder? Also eine von mir auf jeden Fall. Schon seit...
Auf jeden Fall.
Schon seit...
Ja, da schließe ich mich an. Ob jetzt Teil 7, 8 und 9 ganz oben mitspielt, das werden wir jetzt
das herausfinden. Das werden wir herausfinden, genau. Und also Anlass für diesen Franchise-Podcast oder die Häufung von diesem Franchise-Podcast sind, wie gesagt, zwei Anlässe. Einmal, wie gesagt, der Release von Resident Evil Requiem, das wir auch heute besprechen wollen. Und dieses Jahr ist Resident Evil auch 30 Jahre alt geworden. Resident Evil 1 ist nämlich am 22. März 1996 in Japan für die PlayStation 1 erschienen, im August 96 dann auch in unseren Gefilden. Und ja, ich habe ja gesagt, wir hatten mehrere Podcasts hier schon. Die letzten zwei will ich jetzt hier nochmal nennen. Das war einmal der Podcast 575. Da habe ich zusammen mit Alex über Revelations 1 und 2 und Mercenaries 3D gesprochen. Der ist am 15. Januar 25 erschienen. Und der 635. Podcast, das war der 4. Franchise-Podcast, der am 18. Februar diesen Jahres erschienen ist. Da habe ich ja schon mit Kim aufgenommen. Genau. Und genau. Requiem ist jetzt draußen, knapp einen Monat. Habt ihr es denn schon durchgespielt, beide?
Auf jeden Fall.
Ja, ebenfalls.
Ebenfalls ich.
Mehrfach sogar.
Mehrfach sogar, okay. Ja, ich bin tatsächlich noch nicht durch. Liegt daran, dass ich im Urlaub war und dass ich da ein paar Sachen irgendwie gequetscht haben. Und ich hätte die PS5 gerne mitgenommen, wäre aber irgendwie doof gewesen. Wir waren auf Borkum und da ist es schlecht, irgendwie, glaube ich, die PS5. Also das ist, wäre nicht so doll. Wäre ein bisschen schwierig gewesen. Und genau. Und wie gesagt, wollen wir jetzt über 7, 8 und 9 sprechen. Gerade 7 und 8 sind ja schon etwas anders als die anderen Teile vorher und jetzt auch ein bisschen auch anders als Requiem auch. Wollen wir mal mit dem 7., glaube ich, anfangen jetzt, würde ich jetzt mal sagen.
Gerne,
ne? Ja. Also es heißt eigentlich Resident Evil 7 Biohazard, wobei das erste Mal ist, dass der japanische Name der Reihe ist ja Biohazard in dem Titel drin ist weltweit. Interessanterweise heißt das Spiel in Japan auch tatsächlich Biohazard 7 Resident Evil. Also auch da genau umgekehrt. Das Spiel ist am 24. Januar 2017 erschienen, weltweit. Zwei Tage später in Japan für die PS4, Xbox One und den PC. Es gab eine Switch-Version, die kam am 24. Mai 2018 raus, allerdings nur in Japan und weltweit erst im Dezember 22. Ich bin mir nicht sicher, war das eine Cloud-Version oder war das schon, ich glaube schon, oder?
Das müsste auch so eine Cloud-Version gewesen sein, ne? Weil, wenn mich nicht alles täuscht, ist Resident Evil Requiem nämlich das erste native Resident Evil, was auf einer Switch-Konsole erschien.
Ah, okay, interessant. Ja, das kann gut sein. Also es gab ja einige Spiele, die in der Cloud halt nur erschienen sind. Ich glaube, Control gehörte auch dazu. Ich glaube, es gab noch ein paar andere, glaube ich. Es war also Ich weiß nicht, war das dann einfacher, die Spiele dann auf der Switch laufen zu lassen, glaube ich. Das war dann der Grund. Ne?
Ich denke mal, ja. Ja, ich habe gerade noch mal geguckt. Also das ist tatsächlich eine Cloud-Version gewesen von Resident Evil 7 und 8.
Ah ja, 8 dann auch. Ja. Ne, genau. Und die Switch 2-Version, die ist am 27.02. diesen Jahres erschienen, zusammen mit Requiem dann. Das war dann aber wahrscheinlich dann einfach nur eine Game-Keycard, glaube ich. Also das war dann wirklich eine native Version.
Ist eine Game-Keycard und jedem, der das nicht gespielt hat, würde ich an der Stelle auch empfehlen, sich dieses Complete-Pack zu kaufen, weil es gibt nämlich für 100 € ein Pack, wo alle diese drei Titel, die wir heute besprechen, drin sind.
Ah ja.
Und wenn man überlegt, dass allein der neueste Teil schon 70, 80 Euro kostet und die anderen beiden jeweils 40, ist 100 für alle drei eigentlich ein ganz guter Preis.
Eigentlich nicht schlecht, ja. Das also dann als Download wahrscheinlich.
Ne? Nee, die gibt es auch als physische Boxversion.
Ach so,
Das sind dann drei Game-Keycards drin.
Stimmt, das hatte ich, glaube ich, mal gesehen. Das war so eine Box. Die sah auch eigentlich ganz schick aus. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Mhm, genau.
Aber gut. Ich denke mal, wir bleiben erstmal beim siebten.
Wir bleiben erstmal beim siebten, genau. Also man kann sagen, dass, ich glaube, Resident Evil 7 war ursprünglich so ein bisschen als Soft-Reboot gedacht für die Serie. Habe ich so immer den Eindruck gehabt. Ich weiß nicht, ob das wirklich offiziell jetzt so gesagt wurde. Aber so nach Resident Evil 6 war ja erstmal eine ganze Zeit Pause. Ne? Das war ja.
Ja. Ne, das war ja. Hat ja die Verkaufszahlen nicht so erreicht, wie man sich das erhofft hatte.
Ja, und ich glaube gerade Jonas ist kein großer Fan von 6, ist richtig, ne?
Also ich sag mal so, mein Interesse an Resident Evil war vor dem Release von Teil 7, glaube ich, so am niedrigsten, man so sagen.
Ja. Ja.
Und ich habe das zwar schon interessiert verfolgt, auch die Ankündigung und den Release, aber gespielt habe ich den siebten Teil dann auch erst mit der Gold-Edition.
Ah ja, okay.
Aber ich denke, du hast auf jeden Fall recht, es war schon mal so eine Art Rückbesinnung zu den Wurzeln.
Mhm.
Man hat sich auch eigentlich für Resident Evil mal wieder einige neue Dinge getraut. Einmal die Perspektive ist jetzt natürlich in der Ego-Perspektive.
Mhm.
Horrormäßig gab es da ja viele Spiele, die das gemacht haben. Also irgendwie PT oder Outlast, Layers of Fear und so weiter.
Genau.
Und das wisst ihr vielleicht besser, es gab ja auch eine Demo davor schon, glaube ich, hinter verschlossenen Türen gezeigt wurde und auch nicht in Zusammenhang mit Resident Evil stand. Also man hat diese Kitchen-Demo gesehen.
Mhm,
ja. Und im Nachhinein hat sich wohl gezeigt, dass das Resident Evil sein sollte.
Genau, es ist, glaube ich, keinem aufgefallen. Das war auf der E3 2015. Das war eine VR-Demo und das T von Kitchen war dabei mit als 7 geschrieben. Das ist aber, glaube ich, keinem aufgefallen zu diesem Zeitpunkt. das war dann so der Start dazu. Es gab dann auch eine Demo, die heißt einfach Resident Evil 7 Teaser Beginning Hour. Das kam kurz nach der offiziellen Ankündigung des Spiels 2016 raus. Das war dann auch tatsächlich eher die Vorgeschichte von dem Spiel. Also da hat man auch gar nicht den Hauptcharakter des Spiels gespielt, sondern so ein Kamerateam, das in dieses Baker-Anwesen eingedrungen ist und so eine Art paranormal keine Ahnung, Lost Places YouTube-Filmcrew.
Ja, das ist ja dieser erste Abschnitt, den man im siebten Teil spielt, nachdem man quasi mit Ethan angefangen hat.
Ja.
Und den Part hat man da halt rausgenommen als Demo,
um
das noch so ein bisschen unabhängiger zu halten.
Genau, ganz genau. Und
die hat schon gut funktioniert, die Demo.
Fand ich auch. Hat auf jeden Fall auch Interesse geweckt. Ne? Und
ja.
Dazu muss man sagen, dass das auch das erste Spiel war, was diese RE-Engine benutzt von Capcom, die ja jetzt, glaube ich, von jedem Capcom-Spiel benutzt wird, glaube ich. Ich wüsste jetzt nicht, welches Capcom-Spiel diese Engine nicht nutzt.
Das ist deren Haus-Engine.
Ist deren Haus-Engine und auch zu Recht, finde ich. Die ist wirklich... wirklich hervorragend, meiner Meinung nach, und sieht auch super aus. Also gerade Gesichter und so kriegt man damit super hin. Das hat man auch bei Devil May Cry 5 zum Beispiel auch richtig gut gesehen oder auch bei den Resident Evil Remakes auch und so. Und aber es ist auch eine sehr vielseitige Engine, weil auch zum Beispiel das ganz aktuelle Monster Hunter Stories 3, das ist auch mit der RE-Engine und das hat ja so ein Cell-Shading-Anime-Stil und muss man schon sagen, ist ein sehr vielseitige Engine auf jeden Fall.
Ja, wo die mich immer hängen lässt, ist so ein bisschen einfach, Capcom steht bei mir mit ihrer Engine in Verbindung mit einer bescheidenen Haardarstellung.
Ah, die Haare.
Das ist irgendwie, ja, die okay. Wirken für mich immer wie so eine feste Drei-Wettertaft-Perücke, die die Figuren aufhaben.
Ja.
Das wird natürlich, ist jetzt die Jahre über besser geworden alles, aber entweder sind sie so flüssig wie Wasser oder deckend steif. Es wirkt auf jeden Fall sehr unauthentisch oft.
Interessant.
Aber das kann vielleicht auch an mir liegen.
Okay, was meinst du, Jonas? Ist dir da irgendwas aufgefallen?
Also habe ich bisher noch nicht drauf geachtet. Muss ich mal näher anschauen. Jetzt kommt der bald Pragmata raus.
Genau. Ach, richtig. Die hat ja auch so lange Haare, die Diana, dieser Roboter. Deshalb, genau.
Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr auffällig jetzt bei Resident Evil 9, wenn man sich die PS5-Version und die Switch 2-Version vergleicht. Da kommen wir später aber nochmal drauf. Mhm. Ich habe jetzt leider Resident Evil 7 und 8 noch nicht auf der Switch 2 gespielt, deswegen kann ich es da nicht sagen.
Verstehe. Ja, also ursprünglich sollte das Spiel auch tatsächlich ein Live-Service-Multiplayer-Spiel sein. Wie so oft. Ne? Zum Glück ist es nicht geworden und viele Entwickler machen ja auch immer noch den Fehler und hauen diese Live-Service-Spiele raus. Ich weiß nicht, wie das die Serie gewesen wäre, wenn das tatsächlich ein Multiplayer-Spiel gewesen wäre. Ich glaube, das wäre nicht gut gewesen.
Also ich könnte mir das höchstens als Live-Service so vorstellen, wie, sag ich mal, wie die das bei dem Hitman-Spiel gemacht haben, dass du so missionsmäßig immer wieder verschiedene Abschnitte hast. Und das hätte ich mir bei Resident Evil vorstellen können, dass du halt Aufträge an bekannten, existierenden Orten bekommst und dort, keine Ahnung, Überlebende extrahieren musst, ein Virus zerstören musst, solche Sachen. Das hätte ich mir vorstellen können, aber ob das Resident Evil an sich als ewig lang funktionierendes Live-Game funktioniert, wage ich dann doch zu bezweifeln.
Ja, da habe ich auch so meine Zweifel dran. Ich denke, also ich würde mir immer sowas wie Outbreak nochmal irgendwie wünschen. Die haben das ja so mal so versucht, da damals bei dem Resident Evil 2 Remake, da gab es ja auch so eine Multiplayer-Version, die war so ein bisschen so wie Outbreak mit so verschiedenen Charakteren, die man auswählen konnte und auch so Missionen und einer hat irgendwie den Gegner gespielt und konnte da die ganzen Monster hinsetzen und so. Das ist eigentlich so eine ganz gute Idee gewesen, aber das existiert ja auch, glaube ich, nicht.
Nee, aber ich glaube, wir sind uns relativ einig, wenn wir sagen, es war eine gute Entscheidung, auf diesen Live-Gaming-Service zu verzichten.
Definitiv. Ich glaube, das hat auch der Serie jetzt wirklich den richtigen Boost gegeben, dass das Spiel das war, was es damals war, auch wenn man es heute vielleicht im Vergleich zum Rest der Serie nochmal, also ich sehe es auch in Teilen ein bisschen kritisch, aber da können wir auch gleich nochmal zu kommen. Interessant ist auch, dass die PS4-Version komplett in VR spielbar ist. Ich weiß gar nicht, ob die PC-Version das auch hat, weiß ich gar nicht. Gute Frage. Aber auf jeden Fall ist die PS4-Version komplett in VR spielbar und das war auch, glaube ich, ein ziemlich großer Punkt da für die PSVR-Geschichte da.
Geht auf dem PC nicht.
Am PC geht's nicht.
Geht nur mit so einer Mod, geht nur auf der PlayStation.
Ja. Ah, nur auf der PlayStation.
Und jeder, der das hat, ist eine großartige Sache. Kann ich weiterempfehlen.
Hast du es gespielt in VR?
Ja.
Okay, da kann ich mir vorstellen, also gerade so der Anfang, so kann ich mir vorstellen, dass der richtig gut kommt.
Also es gibt dem Ganzen nochmal eine deutlich andere Atmosphäre
als vorher. Das kann ich mir vorstellen. Also wo wir dann auch hier beim Setting sind, also das Setting, das orientiert sich ja schon sehr deutlich, finde ich, an Horror-Klassikern, also gerade so Texas Chainsaw Massacre, Evil Dead und Saw werden da auch gerne als Inspiration genannt und ich finde gerade Texas Chainsaw Massacre, gerade mit dem mit diesem Essen da relativ am Anfang vom Spiel, ist ja eindeutig eine Szene aus dem Film, mehr oder weniger. Und auch diese dreckige, schmutzige Atmosphäre allgemein, auch mit diesen Home-Videos und diesen quasi Snuff-Filmen, die der eine von dieser Baker-Familie da aufnimmt, ist schon so ein bisschen wie Saw, kann man sagen.
Ja, vor allem, wenn man halt bedenkt, dass die mit Teil 6 das Action-Feuerwerk schlechthin
Ja.
abgeschossen haben.
Ja.
Und dann sind die hier wirklich so. Es fühlt sich wirklich back to the roots an wie Resident Evil 1. Du bist da in so einem alten Herrenhaus, überall hast du hier und da mal was. Das, ich meine, die Gegner sind relativ einseitig und eintönig da gemacht. Aber mein Gott, in den anderen Resident Evils hast du halt immer Zombies. Hier hast du halt die Pilzköpfe.
Genau.
Aber in diesem Setting an sich ist es extrem stimmig und sehr, sehr gut eingefangen.
Also
Für mein Empfinden.
ja, also ich finde auch den Anfang von dem Spiel also sehr stark, muss ich dazu sagen. Also ne, der kann man ja direkt sagen, also wo wir jetzt direkt einstellen können, der Hauptcharakter ist Ethan Winters, ist ein neuer Hauptcharakter, der jetzt im Gegensatz zu den anderen Resident Evil Protagonistinnen und Protagonisten überhaupt keine Erfahrung im Bereich Nahkampf oder Schusswaffen hat. Und also es soll halt irgendwie so ein Jedermann sein. Also die anderen Resident Evil Protagonisten sind immer Spezialagenten, Polizei, Special Forces und so weiter und so fort. Und er halt nicht, ne? Und
Ja, ich sage immer, die haben bei Resident Evil 7 diesen Fallout-Story-Trope rausgepackt. Das heißt, du hast so ein 0815-Spielfigur und das Ziel ist es, ein Familienmitglied zu finden.
Genau.
Und das ist so das, was bei Fallout 3, Fallout 4 so immer der Fall war. Such deinen Vater, such deinen Sohn, jetzt hier, such deine Frau. Das ist so, aber es entwickelt sich ja dann doch deutlich facettenreicher, sage ich
Auf
mal.
jeden Fall. Also es spielt in Louisiana in der Stadt Dalve, oder? Also fiktive Stadt im Jahr 2017. Also dieses Evil spielt ja, glaube ich, immer parallel zu unserer Zeit. Wenn ich das so, oder ich glaube, Resident Evil
Ja.
1 spielt, glaube ich, 98, obwohl es 96 rausgekommen ist. Ich glaube, das war so der einzige Unterschied.
Aber sie sind relativ nah am Puls der Zeit, sage ich mal,
Ganz
von ihrer
genau.
Story.
Ganz genau. Wir haben dadurch, dass es Ethan Winters als Hauptcharakter ist, der hat sehr wenig Bezug zu den anderen Spielen. Also es gibt auch insgesamt nicht sonderlich viel Bezug zu den anderen Spielen. Deshalb meinte ich auch eher so ein Soft-Reboot, dass man da auch so ein bisschen Abstand wollte von den anderen Teilen. Man hat zwar irgendwann später wird Raccoon City erwähnt und es sind Biowaffen und Umbrella wird erwähnt und irgendwann taucht ja auch der Chris auf, da können wir später nochmal drüber spielen. Aber es ist auf jeden Fall erstmal was ganz Neues. Und ja, Jonas, was hältst du denn von Ethan Winters?
Ja, also erstmal, ich fand es auch gut, dass es wirklich ein komplett frischer Einstieg ist. Also es ist jetzt nicht mein Lieblings-Resident Evil-Charakter, sagen wir es mal so. Ich mag, was sie dann in Teil 8 mit ihm machen,
Ja.
aber es steht schon im Schatten von den anderen Figuren, auch wenn die jetzt auch nicht charakterlich so stark sind oder so. Aber ich finde, es reicht halt, um diese simple Motivation
Genau.
rüberzubringen, dass er eben seine Frau sucht und dann in dieses verrückte Haus der Bakers kommt, wo tatsächlich ja jetzt nicht Zombies auf ihn warten, sondern vor allem erstmal die Baker-Familie, die ja noch ziemlich viel Menschlichkeit bewahrt hat
Genau.
und ja, ganz besondere Stalker-Gegner sind.
Genau, das sind ja alles, genau, die muss man sagen, die ersten Gegner sind ja mehr oder weniger Stalker-Gegner da, also Jack heißt er, ne?
Jack, ja.
Jack Baker und seine Frau Marguerite erstmal. Und die sind beide, die verfolgen einen auch durch das Haus und stellen sich einem halt zu Bosskämpfen immer mal wieder zwischendurch. Und das Haus ist halt wirklich so aufgebaut wie in den alten Resident Evil mit Puzzle, also relativ simplen Puzzlen, aber auch wenig Ressourcen und halt auch sehr auf Atmosphäre getrimmt in diesem Fall. Und was ich zu Ethan noch witzig finde, immer, die tun ja alles dafür, um nicht sein Gesicht zu zeigen. Also wirklich alles. Also man sieht ja selbst auf den Artworks sieht man sein Gesicht nicht. Und selbst wenn man ihn im achten Teil im Third-Person-Modus spielt, sieht man trotzdem sein Gesicht nicht.
Ja, das ist sehr lustig. Das ist wahrscheinlich das Beste an seinem Charakter, dass
Wahrscheinlich.
er so
Und seine Hand.
verbiegt.
Seine Hand, die muss so viel
Ja.
leiden in diesem Spiel.
Ja.
Oder in beiden Spielen. Das tut immer so weh.
Ja, er leidet schon sehr viel. Ich glaube, in einer der ersten Szenen kriegt er den Fuß abgeschnitten,
Fuß weg,
wenn
genau.
man fliehen
Ja, vor
will
allem
und so
mit der
weiter. Das
Schaufel.
ist absurd.
Es
Ja.
ist.
Im achten,
schon hart, der Kerl.
ja, im achten Teil wird er ja an der Hand aufgehangen und so weiter und so fort. Also da, er und seine Hand, er schüttet den Heil, diese Heilflüssigkeit auch immer über seine Hand, muss man dazu sagen. Also, ja, gibt es auch, glaube ich, viele, viele Witze zu, also viele, viele Memes zu ihm und zu der Hand. Und genau, wie Kim auch sagt, später tauchen dann als Gegner diese Molded auf. Das sind halt so, ja, Schimmelpilz-Zombie-Wesen. Und da finde ich dann, da wird es dann irgendwann, muss ich sagen, ein bisschen Kritik wieder. Während die erste Hälfte so richtig stark ist und so, mit tollen Bosskämpfen auch und super Atmosphäre, ist dann am Ende dann doch wieder sehr viel Action angesagt. Ja. Leider sehr wenig Gegner-Variante.
Das ist ja so diese bekannte Resident Evil-Formel. Du hast immer so ein gruseliges Areal mit irgendeinem Haus oder Krankenhaus oder so ein Kram, so ein eingeschränktes Areal. Dann kommst du so langsam in so eine Art Labor- und Forschungsbereich rein und am Ende hast du halt immer das komplette Actionfeuerwerk. Was in Resident Evil 4 jetzt die Insel am Schluss war, ist dann hier auch entsprechend, ohne groß zu spoilern, untergebracht, wo es dann wirklich Gegner an Gegner kommt, die man da wegmachen muss. Ja, das gehört für mich halt irgendwo immer dazu. Ich weiß das mittlerweile. Das ist für mich so deren Formel. Am Anfang wird gegruselt und sobald man die Hälfte hat, kann man dann die Pampers ausziehen und packt die Schrotflinte aus, weil dann geht's rund.
Ja, obwohl man sagen muss, dass bei Teil 4 ja auch auf der Insel erst so ab der zweiten Hälfte die Post abgeht. Die erste Hälfte ist ja auch noch recht horrorlastig. Und genau, und ja, und wie gesagt, die Gegner-Variante ist halt auch im Vergleich zu anderen Resident Evil-Teilen doch recht bescheiden, muss ich sagen. Also das sind halt eigentlich irgendwie drei verschiedene Varianten von diesen Molded oder vier oder so und das war es dann mehr oder weniger.
Ich muss aber ehrlich sagen, es hat mich überhaupt gar nicht gestört. Das hat für mich persönlich, hat es einfach komplett stimmig in dieses Setting reingepasst. Hätte ich da jetzt irgendwie eine Soldatenarmee noch gehabt oder andere Zombies oder sowas, das hätte sich für mich nicht stimmig angefühlt.
Was meinst du, Jonas, dazu?
Ja, also ich würde da Markus ein bisschen zustimmen. Also die Gegnervielfalt finde ich jetzt auch ein bisschen schade. Aber ich finde auch generell, dass das Kampfsystem und das, ja, wie man das Schussverhalten und so eher nicht so ausgereift ist. Und wenn man sich die erste Spielhälfte anschaut, also ich finde, das Spiel fängt sehr, sehr gut an in dem Bakerhaus und man kommt dann später raus und dann gibt es ja auch noch so eine Art Escape the Room Aspekt, aber danach wird es auch von den Umgebungen und vom Leveldesign immer schlechter, spätestens auf dem Schiff,
genau, das,
wo man viel zu lange ist und es sieht alles gleich aus und danach eine Höhle. Und da ist es sowohl spielerisch als auch von den Umgebungen nicht mehr so gut.
Ja, stimme ich da bin ich auch eher bei Jonas. Tatsächlich, das habe ich auch schon gedacht. Also auch das
Schiff. Kann das auch voll nachvollziehen.
Ja. Auch das Schiff.
Aber das sind so Sachen, das fällt dann auch auf, wenn man es halt dann öfter spielt, weil beim ersten Mal spielen ist man auf jeden Fall erstmal komplett dabei. Man will ja auch wissen, wie die Story weitergeht. Auch neue Engine, neue Perspektive auf Resident Evil und so. Aber im Nachhinein finde ich es immer noch ein sehr wichtiger Teil, weil wir sozusagen einen kompletten neuen Bruch gemacht haben nach Teil 6, aber...
Genau, und ich würde auch sagen, das
hat sich jetzt nicht so hoch eingerankt bei mir.
Ich würde auch sagen, dass das auf jeden Fall auch so ein bisschen dann auch die Tür geöffnet hat, halt für die anderen Spiele, auch die wir heute halt haben, die ganzen Remakes und auch die halt auch jetzt Requiem im Grenz auch.
Ja. Also ich mag es ja, dass sie mit der Resident Evil Serie immer mal wieder auch neue Sachen ausprobieren.
Das stimmt.
Und in dem Fall haben sie ja was komplett Neues ausprobiert, bedingt durch die Perspektive. Und ich kann sämtliche Kritik, alles absolut nachvollziehen, absolut verstehen. Vielleicht ist es bei mir auch einfach die VR-Erfahrung,
das
die
kann
das Ganze
sein.
Noch mal anders da wirken lässt. Ich bin sehr glücklich mit diesem Teil gewesen nach dem sechsten Teil.
Ja, gut.
Er hat mich wieder zurückgeholt, auch wenn er Schwächen hat, das weiß ich, aber ich habe Blut geleckt an der Stelle.
Ja, das unzweifelhaft. Also da Das ist auf jeden Fall, hat auf jeden Fall einige sehr, sehr gute positive Aspekte auch. Definitiv. Wie gesagt, auch der ganze Anfang. Ne? Und das Spiel hat ja auch sehr umfangreichen DLC bekommen, muss man sagen. Es gab ja diese Band Footage 1 und 2, also oder verbotenes Filmmaterial auf Deutsch. Das waren eher mehr so Minispiele und Spielmodi. Also da spielt man dann zum Beispiel einen aus diesem, von diesem Filmteam wieder. Also einer von der Baker-Familie, der Lucas, der ist so ein ziemlicher Sadist, der halt alle mit so Saw-ähnlichen Spielen foltert und halt ja beschäftigt sozusagen. Und der ist halt in so einem, und der, dieser eine von diesem Filmteam ist halt in so einem Raum gefangen. Muss da entkommen. Das war, glaube ich, einer von den DLCs. Da gab es noch so Minispiele, so quasi Blackjack mit Saw-Aspekten oder sowas war das. Oder ein Kartenspiel.
Also, ich kenne die DLCs so vom Sehen. Ich habe sie halt leider nie gespielt.
Ah, okay.
Ich hatte nicht die Gold-Version von dem Spiel.
Mhm.
Und ich kaufe mir prinzipiell auch relativ wenig DLCs, außer sie bringen mich mit der Story weiter. Mhm. Wobei ich gehört habe, dass sie ziemlich cool sein sollen.
Ja, also dieses, es gab dann nachher noch dieses Not a Hero, da ist dann der Chris dann der Hauptcharakter. Da geht es dann um den Lucas Baker, der ist ja der Einzige ist, der dann am Ende noch übrig ist. Der ist dann halt in dem DLC der Gegner. Und dann gibt es noch End of Zoe, da gibt es dann noch die Zoe Baker. Da gibt es ja in dem Spiel einen, das will ich jetzt nicht spoilen, aber eine Entscheidung, die man treffen kann. Und da geht es dann mit der Zoe als Hauptcharakter rein. Oder zumindest nicht als. Ich weiß es gar nicht. Ist sie Jonas, hast du die gespielt?
Also ich glaube, man spielt einen anderen Charakter, der im Nahkampf irgendwie die ganzen Alligatoren wegbombt.
Richtig, das war nicht genau
so
richtig.
Das war so einen alten Onkel oder
ja,
so.
Ja, so richtig genau diesen anderen Baker war das. Nicht Zoe ist nicht der Hauptcharakter, sondern sie wird dann von diesem anderen Onkel da irgendwie gerettet oder so. Ich glaube, so war das irgendwie. Ich habe den aber auch nicht gespielt, würde ich sagen. Hast du denn diese Band-Footage da gespielt, diese Minispiele? Ja, also ich habe mir da nur mal Videos zu angeguckt, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe das nie gespielt, glaube ich.
Also ich weiß, vielleicht habe ich mal kurz reingeschaut, aber ich habe mich eher auch auf Not a Hero und End of Zoe konzentriert und die sind nett. Ja.
Also ich weiß nicht, ich glaube, das eine ist irgendwie da ist man in so einer Falle drin mit der einen Hand und ja, wieder die Hand. Und da, ich glaube, jedes Mal, wenn man bei dem Blackjack verliert, kriegt man Finger abgeschnitten oder irgendwie sowas in der Richtung. Irgendwie sowas.
Also viele und der Gegner lustige auch. Ideen haben sie da noch.
Ja, genau. Irgendwie sowas. Genau.
Minispiele.
Genau. Und dann die Gold-Edition mit allen DLCs, die ist dann am 12.12.2017 auch rausgekommen. Und da waren halt alle DLCs dann. Der Chris, der war ja auch so ein bisschen kontroverse, weil der auch so komplett neu designt war und dann war er auf einmal auf der Seite von Umbrella oder Umbrella war auf einmal gut und so. Ich glaube, da wussten sie noch nicht so richtig, wo sie da hin sollten, oder?
Ja, also ich weiß nicht, wie ihr das fandet, dass am Schluss natürlich dann wieder die Resident Evil Storykiste aufgemacht wird und dann doch wieder alles irgendwie zusammenhängt. Ich mag das schon, aber was ich nicht so mag, ist, dass sie gefühlt im nächsten Teil nie darauf aufbauen,
sondern
wieder irgendwas komplett anderes machen.
Ja, genau.
Ja, ich hatte also die Hoffnung,
was um Umbrella geht.
Ja, ich hatte die Hoffnung, dass da dann im achten Teil mehr Bezug drauf genommen wurde.
Ja.
Aber das war ja auch nur so lose und halbgar der Fall.
Ja, genau. Auch gerade der, wie gesagt, der Chris hat ein völlig anderes Design. Der hat sehr abgenommen und hat aufgehört, ins Fitnessstudio zu gehen, kann man sagen. Deshalb haben wir auch.
Er hat alles erreicht im fünften Teil.
Also ja, genau.
Ich glaube, Chris Redfield ist die Videospielfigur, die am inkonsistenten mit ihrem optischen Erscheinungen dargestellt wird.
Ja,
der sieht ja immer deutlich anders da aus wie zuvor.
Ja, das stimmt, obwohl so 5, 6 und 8.
5, 6, das ging noch.
5, 6 und 8 geht aber auch noch. 8 würde ich so ein bisschen, okay, das sieht auch halt wirklich aus wie ein Schrank in dem Village, aber trotzdem, irgendwie ist das noch so am konsistentesten. In Teil 1 sieht der auch komplett anders aus. Also da würde ich ihn eher dann mit 7 in Verbindung bringen. Ne? Aber ja, also Leon und die anderen, oder Claire und Jill, die sind da wesentlich konsistenter in sehen oder Ada.
Ja.
Ne? Definitiv. Genau, wo wir dann jetzt auch schon angefangen haben, da gehen wir direkt über zum achten Teil oder einfach Resident Evil Village, denn hier haben sie es so geschickt gemacht, dass die ersten vier Buchstaben von Village die 8 bilden sozusagen.
Ja.
Sehr geschickt und deshalb, ich glaube, die japanische Version heißt auch Biohazard Village, glaube ich. Und das war halt auch wirklich da, weil halt dieser komplette Fokus auf dieses Dorf gelegt werden sollte. Das Spiel kam raus am 27. Mai 2021 auf der PS4, PS5, dem PC und den Xbox-Konsolen. Und die Switch 2-Version, die gibt es jetzt auch seit dem 27.02.26. Und angekündigt wurde das Spiel im Juni 2020. Und dabei direkt drin enthalten ist auch dieses andere Multiplayer-Modus, dieses Resident Evil Reverse, der dann 2022 startete allerdings erst. Habt ihr das überhaupt mal gespielt, dieses Reverse?
Ich auch nicht.
Nee. Sah auch nie so doll aus.
Diese Multiplayer-Spiele habe ich nie
gespielt. Nee, ich auch nicht. Also wie gesagt, das Einzige, was interessant aussah, das war das, was bei dem Zweier-Remake dabei war, mit dieses ein bisschen an Outbreak erinnerte. Aber das sowieso abgeschaltet wurde und das Reverse sah irgendwie wirklich komisch aus, auch vom Stil her und so. Das hat mir irgendwie gar nicht gefallen. Genau, das Spiel ist eigentlich die direkte Fortsetzung von Teil 7, also Ethan Winters ist wieder der Hauptcharakter, der lebt mittlerweile mit seiner Frau Mia, die er ja gerettet hat in Teil 7, dann zusammen und glücklich und hat auch mittlerweile eine kleine Tochter, ein Baby, Rosemary oder Rose kurz und da taucht dann auf einmal der Chris auf mit seinem Houndwolf Squad, erschießt Mia vor den Augen von Ethan und entführt Rose und ihn selber und da ist dann so direkt die Frage, ist Chris jetzt der Bösewicht? Chris, der aussieht wie ein Schrank, ne, habe ich ja schon gesagt, in diesem Trenchcoat, wo der da auftritt, sieht er so rechteckig aus, dass man schon denken könnte, der hat dann noch irgendwie einen Kleiderbügel drin oder so.
Wird Chris in dem Spiel nicht sogar von irgendeiner anderen Figur als Boulder Punching Idiot bezeichnet?
Irgendwie, ich glaube ja. Ja, ja.
Schwein, da war was.
Ja, das, darauf wird Bezug genommen. Ja, ja. Haben wir ja beim letzten Podcast drüber gesprochen, über seine.
Stimmt.
Über seine Fähigkeit, Felsbrocken aus dem Weg zu schlagen mit bloßen Fäusten in einem Quicktime-Event. Der war da so sauer auf den Wesker, da musste der Felsbrocken weg. Egal wie groß. Ne? So. Und wie gesagt, der Chris erstmal voll der Bösewicht, entführt halt den Ethan auch. Also der Transporter, der hat allerdings einen Unfall, wird angegriffen. Und Ethan stolpert da durch einen düsteren Wald und ja, kommt in ein Dorf, hat das überhaupt einen Namen? Ein Village? Hat keinen Namen, glaube ich, oder? Oder hat das irgendeinen Namen? Wird das irgendwie jemals irgendwie genannt? Weiß da jemand was?
Gute Frage.
Ich glaube nicht, oder? Das ist immer nur The Village. Mhm. Egal, auf jeden Fall macht es irgendwie so ein.
Hat ja, keinen Namen, nein.
Nee. Irgendwie einen osteuropäischen Eindruck, glaube ich, würde ich sagen.
Ja.
Definitiv so ein bisschen Karpaten oder so. Es ist halt das Dorf und seine Umgebung, das auch die Hauptrolle spielt. Soll auch so ein bisschen laut den Entwicklern auch so ein bisschen ein Charakter des Spiels sein. Also das Dorf selbst soll so einer der Charaktere sein. Es ist das Dorf mit der Umgebung. Es ist wie bei, es gibt eine Burg, es gibt eine Fabrik. Es gibt ein anderes gruseliges Haus und noch und so weiter. Also es ist das ganze Dorf und seine Umgebung. Und das Spiel hat auch eine relativ offenere Spielwelt als jetzt die anderen Teile bisher.
Also, man wird trotzdem solide durchgeführt.
Ja, man wird durchgeführt. Es ist ein bisschen.
Kannst nicht frei überall hingehen.
Nee, es ist ein bisschen Metroidvania vielleicht. Leicht. Obwohl du wirst ja eigentlich.
Also das Spiel hat so vier so Hauptgebiete
genau.
Und zwischen den Hauptgebieten kommt man immer wieder in dieses Dorf-Hub zurück.
Genau.
Und dort kann man dann ab und zu neue Kleinigkeiten freischalten,
neue Wege, Schätze finden.
Und das sind auch dann eigentlich die besten Momente, wenn man dann
ja
so ein bisschen backtrackt und dann hier und da was.
Genau, hat. Und dann auch neue Wege entdeckt und okay, da geht's weiter und so und da. Das ist wirklich super gemacht. Und wo wir dann auch dabei sind, das ist die Gegner hier, das ist eine religiöse Führerin, Mother Miranda heißt die, mit ihren vier Lords, das ist Lady Dimitrescu, Donna Beneviento, Salvatore Moreau und Heisenberg. Das ist nicht Walter White, sondern der heißt wirklich Heisenberg. Hängt dann auch wieder mit der Hauptstory zusammen. Aber ich muss sagen, dass ich die Story dann, also ich meine, ich bin immer voll dabei wenn das total abgedreht ist, ich bin immer voll dabei, aber ich fand dann doch, dass hier die Story ein bisschen zu abgedreht ist. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Besonders am Ende.
Nee, also ich fand's richtig gut,
okay,
dass ja wirklich ein Twist nach dem anderen kommt, ja, und die Handlung richtig absurd wird.
Ja.
Und ich fand's auch gut, dass dann Ethan Winters so ein bisschen, ja, auch seine Story zu Ende geht.
Ja.
Und dann, ja, war das eigentlich, ja,
befriedigend.
Wird ja dann nochmal so ein Fass aufgemacht, ja, dass man nochmal als Serienkenner,
genau,
auch nochmal alte Verbindungen bekommt.
Genau.
Das mag ich auch, aber hat mir schon besser gefallen als im siebten Teil, die Handlung.
Das sehe ich auch so.
Das stimmt schon.
Ja. Die hat von Anfang an hat die richtig Laune gemacht. Wenn ich überlege, wir kommen da am Anfang in dieses Dorf, haben da unsere Resident Evil 4 typische Action-Sequenz, sage ich mal. Mhm. Und dann kommen wir zu dieser Versammlung, wo diese vier Figuren eingeführt werden. Mhm. Und danach geht es in diese einzelnen Gebiete. Das hat richtig Laune gemacht. Du hast bei diesem Treffen schon richtig Bock gehabt, zu diesen vier Personen in ihre Areale zu gehen. Und die waren, für meinen Geschmack, auch alle vier durchaus eigenständig,
richtig,
abwechslungsreich.
Total, ja.
Und hat immer wieder neuere Erkenntnisse gebracht. Und wie du es eben auch schon gesagt hast, so Plot-Twist auf der Plot-Twist, da wurde dann immer noch mal was oben drauf geschippt. Das hat mich voll überzeugt. Das hat richtig, richtig Laune gemacht. Mhm.
Vielleicht habe ich es aber auch nur, vielleicht sehe ich es aber dann auch ein bisschen zu eng, keine Ahnung. Aber wie gesagt, mir hat es auch viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Also das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau.
Ich mochte halt, dass die anhand, ohne groß zu spoilern, aber anhand der Story wird erklärt, warum so ein Quatsch wie ich kipp mir einfach Heilserum über meine Hand und die wächst wieder fest und es funktioniert, wie die das erklärt haben, hat mich überzeugt. Das fand ich gut.
Ja, das war großartig. Ja, das stimmt. Ja, da gebe ich euch auf jeden Fall recht.
Man muss ja immer sehen, Resident Evil war ja schon immer eine, ich glaube, ich habe es auch beim letzten Podcast haben wir das erzählt, dass es schon immer so eine Persiflage auf das amerikanische Horror- und Action-Kino war und dass die deswegen diese übertriebenen Momente da haben, weil das halt für die, das ist so John Rambo, Tanz der Teufel oder Texas Chainsaw Massacre, wie vorhin erwähnt, das sind so die Einflüsse für dieses Spiel und das merkt man da immer, dass sie das einfach darstellen wollen.
Ja, genau. Und ich meine, auch hier ist es ja ganz besonders. Ich meine, gerade diese vier Lords, jeder von denen hat ja, wie du auch schon eben gesagt, oder wie wir schon eben gesagt haben, so ein spezielles Thema. Wir haben zum Beispiel da die Lady Dimitrescu in ihrem Burg, die ja mit quasi in Anführungszeichen Vampiren da zu tun hat. Also was mit so ein bisschen mit so einem Vampir-ähnlichem Szenario zu tun hat, dann haben wir natürlich als Hauptgegner die Lycans, das sind mehr oder weniger Werwölfe, aber auch Biowaffen, ne? Dann haben wir Geister in diesem Haus Beneviento, übrigens eine der großartigsten Szenen ever in Resident Evil, also da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Wir haben Fischmenschen, also wir haben wirklich Geister, Fischmenschen, Roboter nachher, also wir haben oder quasi Frankenstein-mäßige Viecher, also wir haben wirklich quasi den gesamten Portfolio der Gothic-Horror-Literatur hier vorkommend. In diesem.
Sogar Zombies.
Genau. Und das in diesem Biowaffen-Virus-Szenario halt, dem typischen Resident Evil-Szenario. dazu, was ich da so lustig fand, dass dann alles erklärt, das ist alles ein Virus, so deine Vampire, Virus, Geister sind Virus. Das ist so ein bisschen so wie bei Metal Gear Solid mit den Nanomaschinen. Das ist genau das Gleiche, ist alles Nanomaschinen. Auch ein Vampir ist egal, Nanomaschinen. Kann Schüsse ablenken, Nanomaschinen, alles Nanomaschinen. Und hier ist alles Virus, alles Viren. Ne, die können alles.
Ja, ich glaube, das erwarte ich bei Resident Evil auch
ja,
einfach.
Ja, natürlich.
Es ist böse, es ist ein Virus, weg mit.
Ja, genau, ganz genau. Natürlich kann man hier bei dem Spiel auch sehr starken Bezug zu Resident Evil 4 sehen. Gerade wir haben ein Dorf, wir haben eine Burg, wir haben nachher eine Fabrik. Das Inventar ist ähnlich aufgebaut, dass wir das so rumschieben können und so weiter. Und es gibt einen Händler. Ne? Hier in diesem Fall ist das The Duke. So ein etwas schwergewichtigerer Version des Händlers aus Resident Evil 4. Lustigerweise sagt er aber auch, ja, ich kenne da einen, oder irgendwie, ja. der sagt, what you're buying, oder so, um diesen Spruch da loszubringen.
Er zitiert ihn dann sogar, ja, hello, genau. Stranger.
Ja, hello, Stranger,
das ist,
genau.
Das ist schon cool gemacht.
Ja, genau. Da hat mich allerdings ein bisschen gestört, diese Progression, diese Charakterprogression, dass das da über dieses Jagen ging. Das fand ich irgendwie ein bisschen, das Essen von dem Essen halt, fand ich irgendwie ein bisschen komisch, muss ich sagen. Das weiß ich nicht. Wie war das bei euch?
Also ich habe es jetzt nicht mehr so negativ in Erinnerung gehabt.
Nee, weil es gab dann ja von jedem Tier irgendwie eine goldene Version, um das beste Essen zu kriegen, oder so, ja, eine legendäre, stimmt, ja, Version oder so. Und die kann man aber nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen, nur einmal ganz bestimmt sind. Ich glaube, irgendeins von den Tieren habe ich auch verpasst. Deshalb konnte ich irgendeine Fähigkeit nicht mehr beim ersten Durchgang nicht mehr auf vollständig.
Also ich habe das Spiel fast auf Platin auf der PlayStation gespielt. Okay. Ich habe da aber gerade gar nichts im Kopf dazu. Also entweder habe ich es schnell abgehandelt und wieder verdrängt, oder
vielleicht ist war es mir das, nicht so aufgefallen. Vielleicht war das aber auch nur bei mir, dass das irgendwie da so hängen geblieben ist, dass das dass da irgendwie die Tiere nicht gefunden habe, oder keine Ahnung was. Zumindest beim ersten Mal. Egal. Genau. Also
ich finde, man merkt halt bei Resident Evil 8, dass die gemerkt haben, hey, das Gameplay von Resident Evil 7 mit dem First Person funktioniert. Mhm. Jetzt hauen wir mal wieder eine Schippe drauf, alles, was wir bei Resident Evil 3 und 4 gemacht haben.
Genau, ganz genau.
Genau, das geht ja sogar so weit, dass sie teilweise die Soundeffekte aus dem vierten Teil genommen haben, wenn man so Schätze aufhebt und so.
Genau.
Und natürlich das Kofferinventar hast du schon erwähnt. Mhm. Ich muss sagen, ich bin nicht der größte Fan von der Ego-Perspektive. Mhm. Aber es gab ja dann sogar einen Patch.
Genau.
Irgendwann.
Genau, es gab diesen
Third Person.
Genau.
Habt ihr das mal ausprobiert? Ich habe es nicht
gemacht. Ich habe nur Videos gesehen.
Ich frage mich nur, wie sie da das Gesicht von Ethan
verstecken. Nee, sie haben es versteckt. Also ich glaube, du kannst ihn irgendwie nicht. Es gibt einen Fotomodus, aber du kannst die Kamera nicht so drehen, dass du das Gesicht sehen kannst. Das ist ziemlich lustig.
Ja, dann muss ich es unbedingt auch.
Ich meine, ich mache gerne Screenshots in Spielen. Ich liebe auch Fotomodi und so, aber da das Gesicht ist nicht zu kriegen von mir. Das geht nicht.
Ja, das war ja so unser Problem hier bei uns, Resident Evil 7 und 8. Mhm. Ich mag das ja ganz gern. Ich habe auch mit der First-Person-Perspektive überhaupt gar keine Probleme. Mhm. Aber Resident Evil ist bei uns immer so ein Familiending zwischen mir und meiner Frau. Mhm. Natürlich 5 und 6 gemeinsam zusammen. Mhm. Da dann halt immer abwechselnd. Mhm. Aber sie kann so Ego-Perspektive nicht spielen. Dann wird ihr schlecht.
Ja.
Das findet sie, geht nicht. Mhm. Und deswegen ist halt leider 7 und 8 so ein bisschen abgefallen.
Aber vielleicht hätte sie ja 8.
Also kann bei ihr, nicht bei uns.
Sie kann ja 8 vielleicht mal mit diesem Patch, also mit dieser Third-Person-Perspektive ja mal ausprobieren. Ja. Ne, wäre ja vielleicht eine Möglichkeit. Ich kenne auch Leute, ein Freund von mir kann das auch nicht auch nicht vertragen. Ich bin glücklicherweise nicht so. Also ich habe tatsächlich noch nie mit einem Spiel Probleme gehabt.
Ja.
Auch selbst auch so 3D-Perspektive, also so 3DS oder so, hat mir nie Probleme gemacht. Fand ich sowieso immer ziemlich cool. Auch VR habe ich kein Problem mit, zum Glück, muss man dazu sagen. Ja, aber ja, es gibt da durchaus Menschen, die das nicht vertragen.
Wenn ich überlege, ich habe halt den 8er bestimmt 9 oder 10 Mal durchgespielt.
Krass.
Also es ist meiner Meinung nach für mich ein großartiges Spiel, hat mir richtig Laune gemacht. Und gerade wenn du halt in einem neuen Durchgang alte Waffen und so weiter wieder benutzen kannst, dann räumst du da ja einfach nur durch.
Ja.
Und es macht dann schon Spaß.
Auf jeden Fall. Also es ist wie bei Teil 4. Hat halt auch einen großen Widerspiel.
Ja, also für mich schon, ja.
Ich finde allerdings auch, diese letzte in der Fabrik ist auch wieder ein bisschen lang, finde ich. Aber okay. Nee. Aber okay.
Dafür, wie gesagt, die berühmte Formel halt, ne?
Ja, genau. Genau, ganz genau. Dafür finde ich, wie gesagt, das Haus Beneviento, um da nochmal drauf zu kommen, das ist ja das legendärste Resident Evil Szenario bis jetzt. Ne? So ein Haus halt auf so einer Klippe und da wird Ethan halt mit seinen größten Ängsten konfrontiert sozusagen und da ist, will ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber mir standen da wirklich die Haare zu Berge bei so einer Szene. Muss ich sagen.
Vor allem, wenn du so blind spielst, weil du vorher nichts davon weißt.
Genau.
Und du läufst da so und denkst, okay, es ist schon gruselig.
Mhm.
Und auf einmal passiert was, wo es dir halt wirklich die Fußnägel absprengt vor Anspannung.
Yep.
Genau. Das kam aus dem Nichts.
Ja. Wie war es bei dir, Jonas?
Ja, ist wirklich eins der herausragendsten Momente des Spiels.
Ja, definitiv.
Also, eigentlich mag ich ja Spiele, wo man jetzt keine Waffen hat oder so, nicht so gern.
Mhm.
Also, ne, diese Schleich-Horrorspiele und so.
Mhm.
Aber hier ist es wirklich sehr, sehr gut gemacht.
Ja, genau. Es ist ja auch nur
und eine sogar der Bosskampf dazu passt ja dann
total
wieder.
Total, richtig gut.
Das ist ja. Alle Bosse spielen sich ja gewiss weit ein bisschen unterschiedlich.
Mhm.
Und dieser hier, der passt von seiner Art und Weise, wie er umgesetzt wurde, perfekt zu dem Setting von dem Haus vorher.
Mhm, genau, ganz genau. Finde ich auch. Also es ist echt super, super gemacht. Alles ziemlich perfekt. Auch das Rätsel vor dieser von uns genannten Szene ist auch mit diesem, wo man diesen Holzleichnam da quasi obduzieren muss. Ist richtig gut gemacht. Also alle Achtung.
Ne? Ja, nee, da haben sie wirklich, wirklich was rausgehauen. Also das hat gut funktioniert.
Genau.
Auch als Erwachsener gruselt man sich da nochmal.
Ja. Genau.
Ja,
genau. Und es gibt ja auch einen DLC, ne, Shadows of Rose. Der ist am 28.10.2022 erschienen. Und also ein Jahr, über ein Jahr nach dem Release des Spiels, wurde im Juni 2022 vorgestellt, inklusive des Mercenary-Modus, wo man dann auch Charaktere wie Lady Dimitrescu oder Heisenberg tatsächlich auch spielen kann. Und halt, wie gesagt, diese Third-Person-Kamera für das Hauptspiel. Das ist dann auch wieder als Gold-Version erschienen. Und dass man Lady Dimitrescu spielen kann, war wahrscheinlich für viele auch ein großer Pluspunkt, denn die war ja sehr, sehr beliebt im Vorfeld.
Ja.
Im Vorfeld auch des Spiels. Genauso wie jetzt bei...
Sie hatte ihre Vorzüge.
Sie hatte ihre Vorzüge, gerade als... Weil sie ist halt riesengroß. Sie ist ja bestimmt fast 3 Meter groß oder so, keine Ahnung.
Mhm.
Und deshalb, das war direkt schon irgendwie so ein ziemlich witzig. Also auf diese Popularität sind ja auch die Entwickler auch eingestiegen. Das ist das ähnlich so ähnlich so wie jetzt bei Requiem mit dem Hot Uncle Leon.
Ja,
finde ich mal.
Wäre ja ein absolut schlechter
Marketingzug,
wenn man nicht auf sowas anspringt und das befeuern würde. Ja,
ja, genau, ganz genau. Ganz richtig, eben, genau. Aber wie gesagt, zurück zu diesem Shadows of Rose. Da spielt man halt die Rose, die da schon erwachsen geworden ist. Es spielt dann, glaube ich, 25 Jahre nach dem achten Teil. Also eigentlich von der Timeline müsste das ja dann wirklich am weitesten in der Zukunft liegen, glaube ich, ne? Von allen Teilen eigentlich. Hat den einer von euch gespielt? Ich habe ihn tatsächlich noch nicht gespielt.
Nein.
Nee.
Ja, aber ich habe viel vergessen.
Ja, ich weiß nur, dass er relativ kurz sein soll, glaube ich. Also gerade so mal so 3,5 Stunden. Aber vielleicht müsste man...
Es war, glaube ich, okay. Es war jetzt nicht so ein Highlight wie zum Beispiel bei Resident Evil 4 Remake, wenn man da an das Ada...
Ja, genau. Das ist natürlich das absolut
da.
Ja,
sowas,
klar. Ja. Sowas ist es leider nicht. Genau. Ja. Genau. Aber, wie gesagt, das können wir ja dann nochmal nachholen. Vielleicht können wir dann nochmal einen Podcast zu machen, zu den DLCs. vielleicht, wenn dann bei von Requiem wird ja bestimmt auch noch einer rauskommen, schätze ich mal.
Das ist sogar bestätigt schon.
Ah ja, siehste. Genau. Ja, wo wir jetzt da schon, ich glaube, wir können zu Requiem übergehen, oder? Oder wollt ihr noch irgendwas zu 8 sagen?
Außer, dass ich voll überzeugt bin vom achten Teil und ich finde, der richtig Laune macht,
Ja.
habe ich nichts mehr zu ergänzen.
Und du, Jonas?
Nee, wir können eigentlich zum neunten Teil übergehen.
Alles klar. Ja.
Der Abschluss der Trilogie mit den lustigen, ja,
Ja. Mit
Zahlenspielereien
den lustigen Zahlspielereien.
bisher.
Genau, deshalb, weil es ist ja Resident Evil Requiem und ich glaube, die 9 versteckt sich da in dem Q, oder?
Richtig.
Ja, ich hab schon überlegt, wie können die neunten Teil nennen? Ich habe schon so gedacht, wie so Resident Evil Helix oder so. Das wird ja auch irgendwie zu DNA, Virus und so passen. Aber nein, sie haben dann Requiem und die 9 ist das Q. Und ja, das ist der neueste Teil, der aktuelle Teil, der Teil, der wirklich eingeschlagen ist wie eine Bombe jetzt vor kurzem. Er ist am 27.02. erschienen, auch auf der Switch 2 als GameKey-Card. Und ja, es ist etwas über einen Monat draußen. Und wenn dieser Podcast erscheint, ich merke gerade jetzt, wo wir ihn aufnehmen, ist er genau einen Monat draußen, kann man sagen. Genau. Und ja, angekündigt wird das Spiel am 1.7.2024, also als Nachfolger. Und zunächst war auch nur bekannt, dass ein Charakter bekannt, das ist die Grace Ashcroft, die sehr früh vorgestellt wurde. Das ist die Tochter von Alyssa Ashcroft aus Resident Evil Outbreak, was ich ziemlich cool finde, dass sie den Charakter da nochmal angepackt haben. Und es war aber schon relativ sehr früh, brodelte da die Gerüchteküche und die Leaks kamen, dass ein zweiter Charakter da auch eine Rolle spielen wird, in Form von Leon S. Kennedy natürlich. Und ich glaube, Resident Evil Requiem ist auch heute mit das am höchsten bewertete Resident Evil, mit Resident Evil 4, glaube ich. Also von der Metacritic-Wertung, glaube ich. Resident Evil 4 und dem Remake. Genau, also wir spielen zwei Charaktere. Einmal die Grace und den eben erwähnten Hot Uncle Leon Kennedy. Und das ist halt sehr interessant, dass wir hier wirklich zwei unterschiedliche Arten von Resident Evil haben. Wir haben einmal mit Grace wirklich wieder eine sehr auf Horror fokussierte, auf Ressourcenmanagement, auf sehr starkes Ressourcenmanagement fokussierten Spielteil und mit Leon wirklich wieder die absolute Action-Granate wieder haben. Und ja, also Grace Ashcroft ist wie gesagt die Tochter von Alyssa Ashcroft und ist eine junge FBI-Analystin, die am Anfang von ihrem Chef, also sie untersucht mysteriöse Todesfälle, die alle Überlebende von Raccoon City betreffen, die an einer Mutation des T-Virus sterben, also an Symptomen, die dem T-Virus ähneln, sterben. Und da wird sie von ihrem Chef zu dem Hotel zurückgeschickt, in dem ihre Mutter ermordet wurde. Und der Leon, der ist ein DSO-Agent. DSO stand für, weiß ich es gar nicht mehr. Weiß einer von euch?
Also ich habe es leider auch nie herausgefunden
Okay,
im Spiel.
okay. Und der sucht halt einen Umbrella-Wissenschaftler, den Victor Gideon, der auch nicht mehr so gesund aussieht. Und deren Wege, also der Wege der, und der Weg von Grace und Leon, die kreuzen sich dann. Und in dem, finde ich es absolut grandios gemachten ersten Spielteil, finde ich super gute Einführung in die beiden Charaktere. Wirklich sehr gut, obwohl, ich muss sagen, ich habe mich. So, ich habe den Anfang von dem Spiel habe ich meiner Freundin gezeigt und also sie hat zugeguckt und sie meinte dann, warum wird die junge unerfahrene FBI-Agentin alleine zu dem Hotel geschickt, wo ihre Mutter ermordet wurde und dann auch noch ohne Begleitung? Der Polizist am Eingang sagt, ja, hier gehen Sie mal durch, da hinten ist das irgendwo und dann stolpert sie da mit Taschenlampe durch dieses Hotel. Und da habe ich mich auch schon gefragt, da muss ich sagen, habe ich mich auch gefragt, wieso lassen die jetzt da ganz alleine da rein? Also, aber gut, ist.
Das Spiel hat so einige genau solcher typischen Hollywood-Film-Klischees wieder auch.
Ja.
Weil gerade wenn halt zum Beispiel Leon und Ashley dann aufeinandertreffen Und dann kommt so diese obligatorische Frage: Wer bist du? Was willst du hier? Was wollen die von dir? Und anstatt halt, dass man miteinander redet, passiert halt einfach nichts. Man schweigt sich an und dann passiert halt, was passieren muss und Antworten kriegt man nicht.
Ne, und sie werden getrennt
Ah,
oder so,
ja.
ja, genau.
Genau.
Ja.
Das ist immer so ein bisschen lame für mich.
Wie hast du den Anfang erlebt, Jonas?
Also mir hat da richtig gut gefallen, ja, so ein bisschen Logik,
Ja.
muss man vielleicht nicht hinterfragen. Aber die Zwischensequenzen waren sehr, sehr gut.
Verdammt gut,
Die,
ja.
also die, ja, wie das aussieht, wie sich's anhört, die
Ja.
Schauspieler waren gut.
Ja.
Und auch wie die Teile davor hat man ja hier auch wieder einige klare Vorbilder. Jetzt nicht mehr Gothic-Horror, sondern eher so, ja, psychologischer Mystery, Murder, Krimi, wie jetzt 7 und so
Genau,
weiter.
der
Also da
Anfang, ja genau,
passt's.
der Anfang hat
Ja.
mich sehr an, ich weiß nicht, ob du das Spiel kennt, Condemned. Das
Auf jeden
vom Namen
Fall.
her,
Das
ja.
fand ich damals super auf der Xbox 360
Ich
damals.
weiß nicht, wie viel man da sagen darf, weil das war ja früher
Ah, war
indiziertes
das, oder ist es
Spiel.
vielleicht auch immer
Ich
noch
weiß,
indiziert?
das war,
Ups.
glaube ich, sogar beschlagnahmt gewesen
Oh,
damals.
das stimmt, das könnte.
Uiuiui,
Uiuiui,
ein ganz
was?
böses Spiel.
Ein
Was? ganz böses
Ein ganz
Spiel.
böses Spiel auf jeden
Ja.
Fall, aber es erinnerte mich sehr an dieses nicht zu benennende böse Spiel.
Ja,
Und
der
das halt
Anfang ist eigentlich
ist.
fast identisch.
Ja,
Dieses
genau.
Setting, ne? Es
Ja,
ist,
genau.
ja.
Ich fand auch super die Atmosphäre da, diese, also auch diese fast fotorealistische Grafik da, wo als Grace da im Regen auf dieses Hotel sucht und so, absolut super, also richtig, richtig gut.
Und mir hat auch der Antagonist gut gefallen. Das ist ja
Ja.
der, ja, Victor Gideon, wohl ein alter Umbrella-Wissenschaftler,
Genau.
der, warum auch immer, das Blut von Grace haben will.
Richtig, genau.
Und, oder was auch immer von Grace.
Ja, genau.
Und das lässt Leon natürlich nicht auf sich stehen, deswegen kommt er mit seinem Porsche
Mit seinem
angefahren,
Porsche,
zerstört ein bisschen die
mit
Atmosphäre.
seinem Porsche und
Ja.
seiner Uhr, die Uhr, die auch von irgendeiner Marke ist. Seine Uhr ist ja auch
Ja, Hamilton,
irgendwie.
glaube ich.
Er guckt ja auch sehr deutlich auf die Uhr, so wie bei James Bond, wenn dann irgendwelche Marken da
Die
oder so.
Omega.
Omega-Uhr oder genau. Genau.
Ja, und es ist natürlich klar, dass dann wieder ein Kontrast da ist. Einmal mit Grace, die unerfahrene und ja, horroraffine Figur. Und dann kommt Leon mit seinem Porsche und seiner Axt
Genau.
und zeigt gleich zu Beginn mal, dass er natürlich die meiste Erfahrung hat.
Genau. Und dazu ist auch, muss man noch sagen, es sind noch zwei Perspektiven. Wir können zwar tatsächlich wählen, welche Perspektiven wir haben wollen, First Person oder Third Person, aber die Standardperspektive ist ja für Grace die First Person Perspektive und für Leon dann die Third Person Perspektive.
Ich greife nochmal ganz kurz zurück auf diese Uhr.
Ja.
Das ist nämlich tatsächlich eine Zusammenarbeit zwischen Capcom und der Firma Hamilton. Und
Ah.
es gibt sogar wirklich diese Uhren auch zu kaufen
Ach.
in diesen zwei Special Editions.
Natürlich. Natürlich.
Das ist ziemlich abgefahren.
Gibt's denn Leons Lederjacke schon? Wahrscheinlich noch nicht.
Alter, 1.500 €. Alles klar.
Die Uhr, 1500.
Ja, die eine, die andere
Ja.
2.000
Kannst du
Euro.
ja zusammen mit dem Porsche kaufen.
Ja. Aber nur so am Rande.
Ja, und dann kannst du so richtig wie der Hot Uncle hier zu den Einsätzen fahren, sozusagen. Also der Einsatz ist halt hauptsächlich ist erstmal die Rhodes Hill Chronic Care, das Rhodes Hill Chronic Care Center. Das ist nämlich die erste große Spiel, der große Spielabschnitt. Das ist wirklich quasi, würde ich sagen, erinnert das sehr stark an das Herrenhaus von Resident Evil
Ja.
1. Ne?
Ja, oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr an die
Genau,
Polizeistation aus dem zweiten Teil.
genau.
Zumindest auch so spielerisch haben sie das eigentlich sehr gut wieder
Ja.
umgesetzt. Es ist, wie Kim schon gesagt hat, dann wieder die verflixte zweite Hälfte. Zumindest ging es mir so dann, wenn wir gleich drüber reden.
Naja.
Aber der erste Teil war richtig, richtig gut. Man hat die klassischen Ressourcenmanagement-Probleme, vielleicht ein bisschen wenig Rätsel, aber sie haben es wieder geschafft, dass normale Zombies wieder sehr gefährlich sind und Grace kriegt jetzt auch nicht so viele Waffen
Genau.
und
Das ist auch
deswegen
sehr, finde ich auch, mal
aber,
schauen, wo sie bleibt.
das ist das Schöne, nämlich, was ich finde, was die bei dem Spiel richtig gut gemacht haben. Denn die Gegner, die es gibt, und da spoilere ich auch gar nicht so groß, die sind nicht nur rein optisch unterschiedlich,
Ja.
sondern auch von ihrem Spielverhalten her
Ja.
unterschiedlich. Und es
Ja.
gibt nämlich, das ist jetzt ein absoluter Pro-Tipp für alle, die es noch spielen wollen oder die es noch nicht gemerkt haben, es gibt nämlich einen Gegner in diesem Krankenhaus, der ist blind, der hat die Augen verbunden und der rennt immer mit so einer
Mit so einer mit so einem
Insulin, mit so einer Stange rum, wo so ein
Infusion
Insulin-Päckchen dran hängt.
Infusion
Genau, ein Infusion-Dings, genau. Und dieser Gegner ist in der Lage, alle anderen Gegner zu one-shotten.
Ja.
Das heißt, wenn man mit Grace versteckt eine Glasflasche auf den Gegner wirft, geht er hin und macht den kaputt.
Ja, genau.
Und der Megatrick ist, das funktioniert auch bei Bossgegnern.
Ach, echt?
Ja,
Ach.
denken, man kann sich diesen Gegner schön quer mit durchs ganze Krankenhaus schleifen, wenn man genug Krach machen kann, und kann den auf die Bossgegner
Ja, das
draufhetzen.
ist ja
Das
eine, das ist
finde
ja,
ich ziemlich
das
cool.
ist ja ein cooler Tipp. Also wie gesagt, also man kann sagen, es ist, wir haben es wieder hier mit Zombies zu tun, hauptsächlich. Es gibt auch andere Gegner, aber wir haben es auch hauptsächlich mit Zombies zu tun. Diese Zombies, die haben halt alle noch so ein bisschen Eigenschaften von ihrem Leben noch mitgenommen, sozusagen. Wir haben da den Koch, der dauernd in der Küche rumsteht und auf Fleisch rumhackt mit seinem Fleischermesser und da sehr drin ist. Wir haben die Maids, also die Haushälterinnen, die dauernd versuchen, Sachen sauber zu machen. Und
Sie sind schwer beschäftigt,
die sind
ja.
immer schwer beschäftigt, genau. Und wir haben halt auch so eine Sängerin, halt, so eine Opernsängerin, die halt sehr mit ihrer Stimme quasi Schaden anrichten kann. Und wir haben zum Beispiel auch Standard-Zombies, die immer Licht, also es gibt da welche, it's too bright, die wollen dann immer Licht ausschalten. Also es ist nämlich wichtig mit Grace, da man so wenig Munition hat am Anfang und so, wirklich jeder einzelne Zombie ist quasi eine Herausforderung, wie geht man taktisch um mit dem? Ne? Also wie kann man da umgehen? Und das kann man halt alles aus. Man kann Licht anschalten, damit dieser eine Zombie kommt und dauernd das Licht ausschaltet. Oder man kann, wie du sagst, diesen einen, der da so extrem gutes Gehör hat, aber blind ist, halt auf andere Zombies hetzen. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Es gibt ja diese eine Maid, die fängt dann an zu putzen, wenn man da irgendwie Sauerei macht. Also wenn man einen anderen Zombie abknallt oder so, dann ist da ja viel Blut, dann fängt die da an zu putzen. So, dann kann man den einfach diesen blinden Zombie einfach, indem man eine Glasflasche wirft, rennt er dahin und ist, weil es zu laut ist, der Mark halt, ist halt blind, kann aber keine lauten Geräusche ab, rennt er dahin und killt dann diese Maid da. Ne? Also das kann man dann so taktisch ausnutzen, das Ganze. Aber ich finde das echt interessant, dass der auch Bosse killen kann. Also das ist ein guter Tipp. Das kann man vielleicht mal für so einen zweiten Playthrough oder dritten oder vierten dann irgendwann mal einfach mal machen. Finde ich lustig.
Ich finde, gerade mit Grace wird man so ein bisschen
Auf jeden
erfinderisch, wie
Fall.
man um die Wege kommen kann und riskiert man jetzt, weil die Besonderheit von Grace ist ja, dass sie Blutproben von ihren besiegten Gegnern einsammeln kann
Genau.
und bestimmte Sachen kann sie dann analysieren, um dann später daraus Sachen zu craften.
Ja.
Und sie kann sich halt unter anderem eine, ich sag mal,
Richtig.
Todesspritze daraus herstellen. Und es ist halt mal die Frage, brauche ich die jetzt für den einen Gegner oder kriege ich es auf einer anderen Weise auch hin, um mir die aufzuheben,
Ja,
ne?
genau. Es ist nämlich so, das kann man vielleicht auch, das ist nicht unbedingt ein Spoiler, weil es auch die erste Spielhilfe noch betrifft. Es gibt nämlich ähnlich wie in Resident Evil 1 so ein Remake, Resident Evil 1 gibt es ja diese Crimson Heads. Ne? Und wenn man da zum Beispiel die Zombies nicht verbrennt, dann stehen die später als sehr starke Zombies wieder auf. Und hier gibt es halt diese Blister Heads, heißen die, glaube ich. Das ist quasi das Gleiche. Und wenn man die Zombies halt mit dieser Spritze da, die du halt beschrieben hast, killt, dann kommen die nicht mehr wieder, weil dann explodieren die
Ja,
komplett.
da
Also
ist
sind
nichts mehr
komplett,
übrig, was
ist
wiederkommen
eben, da
kann.
ist nichts mehr übrig. Und deshalb ist es da auch, kann man die auch sehr strategisch einsetzen. Ich glaube aber manche Zombies, ich glaube dieser Koch, der braucht zum Beispiel mehrere von diesen Spritzen, bis er tot ist.
Genau, der
Ne?
Koch braucht dann zwei, andere Bosse brauchen dann drei. Das ist dann schon ein bisschen Ressourcenmanagement
Genau.
wieder, ne?
Und es ist natürlich auch voll wissenschaftlich, dass sie aus dem Blut dann halt Sachen, Munition herstellen kann. Sie kann Munition sogar daraus herstellen. Aus dem Blut. Ne? Ich
Ja,
glaube,
gut,
ich.
das konnte Ethan Winters aus ein bisschen Pulver und einer
Stimmt.
Flüssigkeit.
Ja,
Also,
der Leon glaube ich auch, oder?
Das hinterfrage ich gar nicht
groß. Nein, aber ich finde das, find das lustig, dass die Trophäe, die man dann bekommt, die heißt dann It's Science oder so. Finde ich lustig.
Ja.
Ja. Erwähnen sollte man auch noch, dass es auch Stalker-Gegner hier gibt. Gerade bei Grace gibt es dieses The Girl. Ich glaube, die kam ja auch schon vor in den Marketing-Sachen. Und da muss ich sagen, die erste Begegnung, da habe ich nur gedacht, holy shit, ach du Scheiße. Das war wirklich einer der absolut intensivsten Momente seit langem mit einem Horrorspiel wieder, muss ich sagen. Oder? Ja.
Also wie seht ihr das? Ähnlich wie in dem Haus Moreau in Resident Evil Village kam diese Kreatur völlig überraschend auf einmal. Ich meine, die ganze Szenerie, wo das dann passiert, recht am Anfang, die ist schon komplett angespannt.
Ja, genau.
Aber das setzt dem Ganzen trotzdem nochmal die Krone auf.
Ja, genau. Und dann haben wir diesen Gegner, der halt gegen Licht empfindlich ist und da bei uns durch die dunklen Korridore jagt. Und dann haben wir ein paar Inseln, wo Licht ist, also Zimmer, die dann beleuchtet sind. Und dann geht dann aber auf einmal die Lampe aus. Ich renne zu dem Zimmer hin und dann flackert das Licht, ist die Lampe weg. Oh shit. Also das ist so gut gemacht am Anfang. Also richtig, richtig gut. Also
Und jeder, der es gespielt hat, wird das bestätigen können. Jeder, der es noch spielen wird, wird es dann bestätigen können. Mhm. Diese Pferdestatue ist so unfair platziert.
Total. Ich habe auch, hab auch am Anfang gedacht, okay, was ist das?
Jedes Mal.
Mhm.
Ja. Man geht ja nicht einmal dran vorbei.
Nein,
ne?
man läuft ja auch genug drauf zu. Man läuft ja auch oft genug drauf zu in diesem Abschnitt. Ja.
Aber ich mag das auch ganz gerne, dass sie hier bei dem Resident Evil 9 jetzt Elemente von 7 und 8 so miteinander kombiniert haben. Also wir haben zum Beispiel diese antiken Münzen, die wir in Resident Evil 7, die haben wir gar nicht angesprochen.
Stimmt.
Die kann man sammeln, um sich Upgrades zu kaufen mit Grace.
Genau.
Und auf der anderen Seite hat man dann aber Leon, der wieder seinen Waffenkoffer mit sich rumschleppt, wo man alles in Tetris-Manier platzieren muss. Ja, also wirklich so auch unterschiedliche Aspekte. Das ist so, Grace hat halt dieses klassische Taschenprinzip, wie aus den Resident Evil Remakes oder halt auch eben 7 und 8.
Mhm.
Und Leon wieder mit seinem Koffer.
Genau, ganz genau. Und nochmal auf Leon zu kommen. Wir haben ja gesagt, der ist halt der absolute Crack, also absolute Monster eigentlich schon, direkt am Anfang. Der hat halt wirklich dann die Action-Szene, also der braucht sich um Munition nicht sonderlich viele Gedanken machen. Der hat eine Axt als Nahkampfwaffe, der kann die nutzen, wenn die Zombies zu nahe kommen, kann er die Axt, die kann er auch immer wieder schärfen. Oder er muss die, glaube ich, schärfen, weil die irgendwann stumpf wird. Er kann den Gegnern die Waffen abnehmen, das kann man am Anfang sehr gut sehen, wo er einen Zombie-Arzt
die
Kettensäge abnimmt, genau, und dann die Kettensäge benutzen kann. Ja, also das ist schon, ich meine, er bringt natürlich auch wieder seine Sprüche wieder, also da muss sein, da wird er vor seinen Augen da die Krankenschwester mit der Kettensäge erledigt und dann sagt von diesem Arzt, da sagt er, I need a second opinion oder so, dieses typische Leon halt, ne?
Und ja, aber ich finde, das passt halt auch. Es wirkt
total
nicht mal blöd.
Nee.
Es wirkt halt einfach wie eine Figur, die einfach schon, auf Deutsch gesagt, jede Scheiße auf der Welt erlebt hat und das einfach zu Genüge durch hat und einfach so abgebrüht ist, dass er sagt, okay, komm, schmeiß einfach den nächsten, ich kenn's doch schon, komm her.
Ja, genau.
Ja?
Das passt. Genau, total, ja, total. Und er hat halt noch eine Spezialwaffe, das Requiem, das ist so ein spezieller Magnum, glaube ich, ist das, ne? die kann man halt aktivieren, hat halt sehr wenig Schuss nur, aber die ist halt extremst durchschlagend.
Die räumt
wirklich, genau. Genau. Ja, und Leon hat halt wirklich die intensiveren, also die Action-intensiveren Abschnitte des Spiels sozusagen. Ne?
Ja, und auch da finde ich, sie passen. Ja, also man besucht da, ich sag mal, bekannte Orte des Franchises auch hier und da mal wieder, ohne groß zu spoilern. Mhm. Und ich finde, das wirkt gar nicht mal groß aufgesetzt. Es passt für mich stimmig überall zusammen. Klar, Grace ist ein bisschen ängstlich, ein bisschen nervig, ein bisschen hilflos, aber das soll das Ganze ja so ein bisschen unterstreichen.
Ja, ich glaube,
aber
Ich meine, sie hat ja auch viel mitgemacht, sie ist ein bisschen nerdy und so, und das kommt halt auch, sie ist halt auch ein bisschen verschlossen. Ich glaube, vielleicht hat sie sogar irgendwie ein bisschen Psyche, ich will nicht sagen Problem, aber so ein bisschen halt Angst halt auch irgendwie, ne? Also überhaupt so eine... Gut,
ist ja ein Gameplay-Element auch,
genau, ne? so eine Sozialphobie. Sie schaut ja auch niemanden richtig an, glaube ich, ne? Wenn sie spricht.
Ja. Wir haben ja das Gameplay-Element, dass Grace Angstzustände bekommt und dann kann sie schlechter zielen. Mhm. Dann rennt sie schlechter, dann stolpert sie hin, außer man spielt in der First-Person-Perspektive, da passiert es dann nicht. Mhm. Das sind so kleine Unterschiede dann. Hebt das Ganze nochmal so auf ein anderes Level. Jetzt kann man natürlich sagen, ja toll, jetzt hat man eine Figur, die eh schon Angst hat, die eh wenig Munition hat und dann fängt die auch noch zittern an und ich schieße auch noch vorbei. Mhm. Ja, ich glaube, Grace, ihr Gameplay ist nicht darauf ausgelegt, dass man die Gegner jetzt da kaputt schießt.
Nee, es ist wirklich mehr mit dem, dass man mehr mit diesen anderen Ressourcen arbeitet. Mit den Zombies gegen sich selbst und halt diese Injektion.
Also wir haben bei unserem Playthrough, und ich erzähle auch gar nicht groß was und wo, ohne da zu spoilern, aber wir haben ganz oft wirklich gezielt bestimmte Gegnerarten auch aufeinander losgehetzt, weil das Spiel das hergibt, dass die Gegner sich selbst gegenseitig bekämpfen.
Hast du das auch so gemacht, Jonas?
Also in der ersten Spielhälfte auf jeden Fall, ja. Mhm. Man hat ja sehr viele Möglichkeiten. Mhm. Und das Schöne ist, man kriegt ja auch kurz Zugriff auf die Requiem am Anfang. Das heißt, richtig, man kann auch den einen oder anderen Stalker mit der Waffe oder mit Blut beseitigen. Also das ist schon...
Stimmt, Grace hat ja der Requiem am Anfang ein Stück.
Ne? Ja, mit einem Schuss.
Oder ja, so. Ja, genau. Aber man merkt halt, dass die in dem Spiel auch viele so Klischee-Momente aufgegriffen haben. Mhm. So, ich erinnere mich dann, wir sind mit Grace durch so einen, ich nenne es jetzt mal, großen Kanalisationsschacht gelaufen und sind an so einer Abzweigung vorbei. Und meine Frau und ich gucken uns an, okay, wir wissen genau, was gleich passiert. Es ist nichts passiert. Und dann so, okay, dann müssen wir garantiert auf dem Weg wieder zurück und dann wird es passieren. Aber es überrascht einen dann trotzdem.
Ja, das stimmt. Also ich finde auch diese Callbacks auf die alten Spiele auch überhaupt nicht aufgesetzt. Es wirkt ja manchmal so, ich kenne ja weil ich manchmal so ein bisschen nervig finde, gerade so bei einigen, so bei Fernsehserien oder so, ist dieses Nostalgie-Grabbing, wenn man dann anfängt, dann irgendwie, guck, erinnerst du dich daran noch, weißt du das noch, diesen Moment und so. Hier finde ich es überhaupt nicht, weil das ist irgendwie ein... So eine, die Serie hat darauf hingearbeitet. Es kommt mir nicht vor, als wenn das irgendwie aufgesetzt ist oder so.
Ja, sowas hätte ich sogar noch viel mehr gerne gehabt, vor allem in Raccoon City dann. Mhm. Mhm. Ja. Weil da gibt es halt so einen großen Nostalgie-Schauplatz, aber ansonsten fand ich die Umgebungen so eintönig.
Ja, ist halt eine Atombombe drauf gefallen. Ne? Deshalb.
Aber Raccoon City in Resident Evil 2 oder 3, also den Original, war ja auch deutlich bunter.
Das stimmt.
Also, dieser verfallene Raccoon City-Abschnitt, der wird, glaube ich, auf Lebzeit in meinem Gedächtnis bleiben, weil. Ich bin ja ein bisschen gehandicapt. Mhm. Ich hatte eine Handoperation, das heißt, ich konnte viel gar nicht selber spielen in letzter Zeit. Mhm. Und habe dann viel auch meiner Frau beim Spielen zugeguckt. Mhm. Und ich habe vor kurzem einen eigenen Roman geschrieben, bei der eine Gruppe von Helden eine große Schlucht überqueren muss, indem sie durch ein umgestürztes Hochhaus sich fortbewegen. Mhm. Und auf einmal... Resident Evil 9 bleibt mir im Gedächtnis.
Ich verstehe.
Und jeder, der meine Sache irgendwann mal konsumieren wird, wird sich denken, ach, wo hat er denn wohl die Inspiration?
Na, da kannst du aber letztendlich sagen, ich war vorher da. Ich hatte das vorher, die Idee.
Aber nee, also die haben wirklich für meinen Geschmack viel abwechslungsreiches Gameplay da reingepackt. Eine durchaus solide Story, die sie erzählt haben. Mhm. Viel noch mehr Back to the Roots, weil wir jetzt ja wirklich deutlich klassischere Zombies haben als in 7 und 8, sage ich mal.
Aber es kehren ja auch andere Gegner zu.
Genau. Mhm. Aber gerade so in 7 und 8 hatte man ja wenig diese, ich sag mal, klassischen Zombies und das hat man jetzt da wieder mehr und das wirkt wieder, wenn ich jetzt sage, ein bisschen bodenständiger wie 7 und 8. Gerade der 8., der war ja dann wieder doch durch seine großen Gegner und seine komplexen BOWs, nenne ich es mal, ein bisschen abgefahrener. Und da ist hier das wieder so ein
Stimmt, es ist ein
bisschen Back to
bisschen,
the
bisschen Back to
Roots.
Roots. Ja, ich bin ja immer noch ein, ich bin ja immer noch ein riesengroßer Fan von den Gegnern von Resident Evil 4. Das ist meiner Meinung nach sind das die coolsten aus der ganzen Reihe. Aber ja, ich finde es auch cool, dass man mal wieder zu Zombies auch mal wieder zurückkommt nach all den Jahren. Gut, 6 hatte ja auch, zumindest in Leons Szenario Zombies, aber ja, genau, ist ja wieder eine andere Sache.
Und wir haben ja auch, wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen, es wird ein Story-DLC zu Resident Evil Requiem geben.
Ja.
Das ist jetzt schon bestätigt.
Ja.
Capcom hat sogar gesagt, man wird dort, es wird dort auch um die Frau von Leon gehen.
Aha.
Jetzt geht
Ja.
die Gerüchteküche natürlich rum,
Wer ist es?
weil, ja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten.
Verschiedene
Und
Kandidatinnen.
genau. Und deswegen, ich bin mal gespannt, was sie aus dem DLC machen. Ich weiß nicht, ob ich ihn spielen werde, weil, wie gesagt, die meisten DLCs habe ich einfach nicht gespielt.
Ja, so, aber ich meine, wenn das ja sowas ist, wie ist das hier von 4, das von der Ada DLC und so ist ja auch wieder, also wenn das so umfangreich ist. Also ich werde ihn schon bestimmt spielen, bin schon, obwohl ich das Hauptspiel ja noch gar nicht durchgespielt habe. Aber bin da schon auch schon sehr gespannt, wer ist Leons Frau? Wie gesagt, es kommen viele, viele in Frage und viele Fans. Wären ja sicher gerne. Viele weibliche Fans wären ja sicher gerne. Würden sicher gerne von ihm im Porsche mitgenommen werden. Mit der Uhr die Zeit angesagt bekommen.
Leon S. Kennedy ist für mich heute immer noch unter den, ich sag mal, menschlichen Videospielfiguren
Ja.
auch bei mir ein absoluter All-Time-Favorite.
Ja.
Der sieht handsome aus, er verhält sich glaubwürdig,
Ja.
die Schicksale, die er leidet, sind nachfühlbar, man kann mitleiden, er ist eine bodenständige Figur.
Ja.
Ne? Wohingegen Chris meiner Meinung nach immer so
Ja.
aufgepumpterer Action-Typ war. Und Leon, der hat zwar auch actionreiche Elemente und Passagen, aber sie wirken normaler und humaner.
Also Leon ist auch einer meiner Lieblings-Videospielcharaktere, glaube ich. Wie ist bei dir, Jonas?
Ja, stimme ich euch komplett zu. Also im Vergleich zu Chris
Ja.
mag ich Leon auch
Auf jeden
deutlich,
Fall,
deutlich mehr.
ich bin ja auch ein großer Fan von Claire. Die kommt ein bisschen zu kurz, finde ich, in letzter Zeit.
Ja.
Vielleicht
Ja, Jill leider auch.
Jill leider auch, genau. Deshalb würde ich mir da mal wieder was wünschen von der zu hören. Also
Die könnten von mir aus auch Sheva wiederbringen.
ja, oder ja,
Hätte ich
klar.
auch Bock, mit der weiterzuspielen, mal.
Ja, klar. Natürlich, auf jeden Fall. Also da überhaupt alle Charaktere, von denen man länger nichts mehr gehört hat. Also der Billy aus Resident Evil Zero, ist der irgendwann nochmal aufgetaucht? Nee, ich glaube nicht. Ne? Also wieder welche, die dann nur einfach so
Nee. Nee.
Eintagsfliegen waren.
Ich denke, wir sind uns so einig, dass wir sagen können, die Reihe wird auf jeden Fall weitergehen.
Ja.
Vor allem der Teil hat ja jetzt auch Umsatzrekorde schon eingefahren für
Eben.
Capcom.
Genau.
Also von daher wird das weitergehen. Vermutlich wird natürlich als nächstes erstmal wieder irgendein Remake kommen.
Bestimmt, genau. Ich schätze, nächstes Jahr kommt ein Remake von einem Teil.
Ja.
Ne? Wir hatten ja schon im letzten Podcast darüber gesprochen. Was meint ihr da so, was da so als nächstes ansteht? Ich habe jetzt irgendwie letztens noch gelesen, es gibt sogar Gerüchte, dass man über ein Remake von Revelations 1 nachdenkt. Also da muss ich sagen, hätte ich lieber Revelations 3.
Ja, also irgendwann gehen ihnen ja die Spiele
Ja.
aus, was Remakes angeht. Also ich glaube, die Gerüchteküche ist jetzt ganz stark bei Code Veronica.
Ja,
Ja,
genau.
Kann ich mir auch gut
Ja, macht am
vorstellen.
meisten Sinn.
Und ich
Ja.
bin mir sicher, dann kommen auch noch alle anderen Teile im Laufe der Jahre, aber Revelations kann ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen.
Nee.
Also was ich echt gerne hätte, wäre tatsächlich Resident Evil Zero. Und zwar wirklich als vollwertiges Remake in einem Stil von Resident Evil 5. Das heißt, nicht ein Spieler spielt beide Figuren, sondern zwei Spieler, zwei Figuren. Und Wer Resident Evil Zero kennt, weiß, das spielt ja in einem Zug, ne? Oben und unten und teilweise gemeinsam. Ich glaube, das hätte eine solide Dynamik als
Koop-Spiel. Könnte man als Koop, da die Charaktere ja auch teilweise gleichzeitig agieren, mehr oder weniger. Man ja umschaltet. Ja, eben. Man auch immer wieder umschaltet zwischen den beiden Charakteren. Macht das auch wirklich
Sinn. Also die Grundidee vom Spiel gibt es halt her.
Genau, das stimmt. Ja, Zero ist auch noch so ein Kandidat, der, wo ich mir vorstellen könnte, dass der ein Remake bekommt. Ich finde zwar.
Zumal. Ja. Gab es Resident Evil Zero eigentlich irgendwo außer auf dem GameCube damals?
Ja, es gibt, das ist ja.
Gab es doch auf anderen Konsolen?
Ja, das ist doch in der.
Ja, stimmt, es gibt ja die HD Collection.
Genau,
die
HD Collection ist ja der 1 Remake und Zero ist das ja.
Stimmt, ja.
Genau. Also ich meine, die beiden Spiele sehen halt immer noch fantastisch aus, dadurch, dass das so plastische Rendergrafiken sind, sehen die auch heute noch absolut fantastisch aus. Deshalb haben sich wahrscheinlich auch gedacht, brauchen wir bis jetzt eigentlich noch nicht so ein Remake, aber ja gut, aber bin ich dabei. Wenn bei Zero da mal was Neues ist.
Auf jeden Fall. Ne?
Also ich glaube, die Zukunft der Reihe sieht ziemlich rosig aus, würde ich sagen. Und ich glaube, da können wir uns auch noch sehr, sehr viele gruselige und actionreiche Stunden freuen. Bestimmt. Ich bin auch gespannt, dann der 10. wird wahrscheinlich noch ein bisschen was in der Zukunft liegen, aber dazwischen haben wir bestimmt noch einige Remakes und vielleicht auch Spin-offs sogar. Keine Ahnung, wer weiß, vielleicht bringt es auch noch irgendwie nochmal ein Outbreak oder so. Also für mich, meiner Meinung nach, immer noch die beste Variante, da mal ein Multiplayer Spiel draus zu machen, meiner Meinung
nach. Ne? Möglichkeiten gibt's.
Auf jeden
Fall. Sollte halt solide umgesetzt werden. Ne?
Definitiv. Ja, wollt ihr denn noch irgendwas sagen zu Requiem, zu 7-8?
Sterbt nicht in Resident Evil Requiem, weil die Todessequenzen sind unsäglich lange und detailliert und ausgeprägt, so dass man da sitzt und denkt, ja, ich hab's verstanden, ich bin tot, ja, ich hab versagt, ja.
Ja,
das Spiel hört nicht auf.
Ja, auch zum Beispiel der erste Zombie in Requiem, wo Grace ihm diesen rammt sie ihm da durchs Auge durch? Oder zieht er das langsam wieder raus? Ich denke, ich bin sowieso einer, der so mit Augen Sachen immer so ein Problem hat.
Ja.
Ich denke da immer noch mit, also was mir da immer im Gedächtnis bleiben wird, ist die Szene aus Dead Space 2. Ich glaube, das ist so das Fieseste, was ich da spielerisch bis jetzt gehabt hatte. Aber ja, das war so gore-mäßig dreht das Spiel halt voll auf. Das stimmt, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Jonas, du noch irgendwas?
Nö, also ich freue mich auch auf die nächsten Teile. Bin gespannt, in welche Richtung es geht.
Ja. Ich finde auch gut, da diese Balance beizuhalten zwischen dem klassischen Horror Resident Evil und halt auch ein bisschen Action. Und das finde ich hier auch bei Requiem haben sie sehr gut gemacht, diese Balance. Und ich bin auch da sehr positiv gestimmt und sehr gespannt darauf, wie die Reise der Serie weiterhin. Und ich finde auch weiterhin gut. Ich fand ja auch dann nach dem siebten Teil, wo man dachte, Soft Reboot und so. Ich finde dann im Nachhinein gut, dass sie die Kontinuität der Serie immer noch beibehalten. Ich bin halt bei der Story von Resident Evil immer dabei. Ne? Je abgedrehter, egal wie abgedreht, ich bin dabei. Gut, ich habe gesagt, man könnte sagen, dass 8 manchmal zu abgedreht ist, aber das war jetzt meckern auf hohem Niveau.
Genau. Ja. Und für alle geneigten Zuhörer, ich sitze ja gerade am Test zu dem Spiel dran.
Ja.
Der wird dann auch demnächst erscheinen.
Ja.
Bin ja gehandicapped sozusagen.
Gehandicapped. Wie der Ethan, genau. Er musste einfach was über die Hand schütten. Ist wieder okay. Ja.
Das hab ich probiert, da hat der Arzt dann gleich geschimpft.
Ah, okay, verstehe.
Aber es gibt ja Diktierfunktionen heutzutage.
Stimmt.
Und ab nächster Woche soll es ja auch wieder besser werden. Also der Test kommt dann demnächst.
Ja, super. Da freuen wir uns dann natürlich drauf. Ja. Da sind wir dann auch schon bei unserer letzten Kategorie. Was haben wir denn letzte Woche gespielt? Kim, konntest du denn überhaupt irgendwas spielen?
Also letzte Woche konnte ich gar nichts spielen, nein. Aber seit dem letzten Podcast, den ich gemacht habe, seitdem habe ich auf jeden Fall gespielt, nämlich Resident Evil 9 natürlich. Und auch der letzte Fall von John Morley, ich meine, letzte Woche ist bei uns der Test erschienen dazu.
Ja.
Das habe ich ein bisschen gespielt. Ansonsten, eher Zwangspause.
Zwangspause, verstehe. ist dann ja der Gesundheit, muss man, da, wenn man ja auch weiter spielen möchte, man möchte seinem Hobby ja auch weiter frönen, deshalb muss man ja auch darauf achten, dass die Hand auch wieder gut verheilt.
Ja, besonders bei der Switch ist es halt immer so, ich habe gemerkt, das ist bei der Switch 2 jetzt deutlich besser wie bei der Switch 1.
Ja.
Wenn ich mit den Joy-Con-Controllern lang und ausgiebig spiele, dann sind die so klein, dass meine Hände schneller taub werden. Die werden müde. Mhm. Jetzt habe ich natürlich auch einen Pro-Controller für die Switch 2.
Ja.
Mit dem ist es deutlich besser. Aber gerade bei einem Spiel wie Resident Evil oder sowas, ja, da ist die Anspannung so groß, dass es so... Das ist wie beim Autorennen. Je fester ich auf A drücke, desto schneller fährt auch das Auto. Und wenn ich nur fester auf den Knopf drücke, dann ist vielleicht die Munition auch stärker am Ende. Und das ist dann nicht so gut fürs Handgelenk, glaube ich.
Das ist korrekt, ja. Da muss man dann schon ein bisschen aufpassen. Das stimmt.
Ja.
Jonas, was hast du denn letzte Woche gespielt?
Eigentlich nur ein Spiel, auch ein Horrorspiel, ja, und zwar das Remake zu Fatal Frame
2. Ja, hervorragend, ja, habe ich auch.
Was auf Switch 2 erschienen ist und anderen Plattformen.
Ja,
Gefällt mir ganz gut. Wie gefällt's dir so?
Mir gefällt's auch gut. Ich finde aber, es hat ein bisschen, ich finde, also gerade Fatal Frame hat immer diese unfassbar düstere Atmosphäre. Gerade die ersten drei finde ich somit die düstersten Horrorspiele überhaupt. Wenn man jetzt so ein bisschen Silent Hill vielleicht außer Acht lässt, aber so vom Düsternis-Faktor ist gerade der zweite, glaube ich, mit der düsterste. Ich finde, ein bisschen verliert es durch die Grafik so. Ich weiß, die PS2-Grafik war da durch diese Körnigkeit, finde ich, gerade die Geister sahen da irgendwie ein bisschen noch gruseliger aus. Ich weiß es nicht.
Ja, also es gibt ja tatsächlich so einen körnigen Filter.
Ja.
Ich weiß nicht genau, wie der heißt.
Ja, stimmt.
So groben Filter drauf, den kann man auch ausmachen, aber ich finde, der trägt nochmal gut dazu bei. Ich finde die Optik auch gut. Mhm. Ja, die Geister sind ein bisschen sauber, das stimmt schon. Aber es gefällt mir doch sehr, sehr gut, auch wenn ich mir mal wieder mal einen neuen Teil wünschen
würde. Ja, auf jeden Fall, aber ich meine,
also, vielleicht ist... wir hatten jetzt Remaster und Remakes ohne Ende.
Ich war ja schon...
Irgendwie nicht mehr.
Ja, ja, bin ich voll bei dir. Also ich finde, Fatal Frame hätte auch auf jeden Fall nochmal einen neuen Teil, einen sechsten Teil verdient. Definitiv. Vielleicht ist das ja mit dem Remake auch mal so ein bisschen so ein Ansporn, da mal was Neues zu machen. Ist zwar eine kleinere Horrorreihe.
Ja, irgendwie, also es ist gar nicht so gut angekommen, wenn man sich so die Bewertungen anschaut. Viele Leute stören sich an unterschiedlichen Sachen.
Okay.
Ich hoffe, dass
es ist halt,
kein schlechtes
Teil ist. Es ist halt oldschool. Ne? Man muss halt sagen, es hat halt auch so ein bisschen seine eigene spielerischen Eigenheiten, sagen wir mal so. Es ist halt nicht Resident Evil. Es ist halt schon was anderes, aber ich finde es schon, es ist schon eine meiner Lieblingshorror-Serien, würde ich sagen. So, finde ich schon. Also Fatal Frame mag ich auch sehr, sehr gerne. Auch gerade den zweiten Teil, Crimson Butterfly ist das ja. Ist wirklich, wirklich ein super, von der Story her richtig gut. Ist halt damit der, ich mag ja auch diese japanische Folklore und so weiter, das passt richtig gut. Also ist halt.
Ne? Wird es mal Zeit für einen Franchise-Podcast?
Definitiv, können wir gerne.
Auch wenn es nicht viele Spiele bei Nintendo gibt.
Nee, aber, ja, ich meine, 4 und 5 waren ja exklusiv ursprünglich. Wii und Wii U.
Ja, stimmt sogar.
Genau. Die einen haben die ersten drei halt für die PS2.
Genau. Gut, ansonsten habe ich nichts gespielt. Wie sieht es bei dir
aus? Ja, ich habe auch, wie gesagt, ich habe Requiem gespielt. Ich war ja im Urlaub, da habe ich jetzt mehr so ein paar Switch-Spiele. Ich hatte die Switch halt mit. Und da muss ich sagen, da habe ich so ein bisschen ausprobiert diesen neuen, es gibt ja diese neue Funktion mit dem neuesten Firmware-Update, dass Switch 1-Spiele im Handheld-Modus mit der Auflösung gespielt werden wie am Fernseher. Und das gibt einigen Spielen einen richtigen Boost. Also ich finde das hervorragend. Also das ist ein unglaublicher, das ist ein Game Changer für manche Spiele. Gerade so Xenoblade Chronicles oder so, die ja dann im Handheld-Modus ursprünglich noch relativ krümelig aussahen, verwaschen, sehen jetzt richtig scharf aus. Also alle Achtung. Also das muss ich sagen, ist ein Update, was sich wirklich... wirklich ein tolles Update. Muss man auch mal Nintendo mal hier mal loben, dass sie das gemacht haben. Mhm. Finde ich richtig gut. Habt ihr den auch schon ausprobiert? Habt ihr das auch schon mal ausprobiert? Oder?
Noch nicht, nein.
Nee? Entschuldigung. Nee, auch nicht. Ich habe es mitbekommen, aber schön zu hören, dass es eine wirkliche Verbesserung
ist. Definitiv, also auf jeden Fall. Ansonsten habe ich noch Tales of Berseria Remastered gespielt. Ich mag die Tales-Reihe ja eigentlich sehr gerne und ich hatte Berseria tatsächlich damals nicht gespielt und deshalb mit dem Remaster habe ich es mir jetzt mal angeguckt. Gefällt mir richtig gut. Also es ist halt ein bisschen anders als die anderen Teile, wenn man halt eher eine Gruppe von Charakteren spielt, die eher Bösewichte sind, die man als Bösewichte sehen könnte, sozusagen. Ist ein bisschen düsterer als die anderen Teile. Ne? Und gefällt mir richtig gut. Ansonsten habe ich hauptsächlich habe ich die Demo von Monster Hunter Stories 3 gespielt. Ich hatte mit Monster Hunter Stories noch gar nicht so viele Berührungspunkte, aber der dritte Teil hat mir wegen der Optik, ist halt auch die RE-Engine, da haben wir eben von gesprochen, hat mir da von der Optik her richtig gut gefallen. Ich habe mal in die Demo reingeguckt und ich war sehr begeistert, muss ich sagen. Also es ist ein sehr, 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 sehr schönes sehr, sehr schönes Rollenspiel. Also ich habe jetzt, wie gesagt, nur die Demo gespielt, werde es mir aber definitiv besorgen bei Zeiten. Mhm. Also gefällt mir richtig gut. Ja, das waren aber dann auch so die Spiele, die ich so gespielt habe. Genau. Ja, dann würde ich sagen, dann können wir jetzt unseren Resident Evil Podcast hier beenden. Vielleicht kriegen wir dieses Jahr ja noch einen mit den DLCs oder so, wenn wir die DLCs gespielt haben oder der DLC von Requiem dann draußen ist. Und können wir ja mal schauen. Ansonsten, der nächste Podcast, der 642, der wird sich dann wahrscheinlich um den Virtual Boy drehen. Da ist ja jetzt, gibt es die schon draußen,
Februar.
Im Februar rausgekommen.
Ja, 17. Februar oder so.
Ende Februar, okay. Das sind da, glaube ich, alle Virtual Boy-Spiele, die es gibt, oder?
Noch nicht.
Es noch nicht.
Sind, glaube ich, erst drei da, zwei angekündigt.
Ah, okay.
Und die kommen jetzt auch so Stück für Stück.
Ah, okay, raus. Alles klar. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, weil da brauchen wir ja dieses Add-on. Das habe ich halt noch nicht. Ja, genau. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe ja tatsächlich auf der Gamescom habe ich mal Virtual Boy mal tatsächlich gespielt. Und ich, kurz nur, konnte man da in dieser Retro-Ecke konnte man da mal anspielen. Ist schon ein gewöhnungsbedürftiges Ding, muss man schon sagen. Aber halt eine Kuriosität irgendwie. Ich finde auch gut, dass Nintendo das irgendwie jetzt wieder zugänglicher macht. Finde ich gut. Also wie gesagt, darum geht's beim nächsten Podcast. Und ich glaube, Kim, du bist dann auch dabei, oder?
Nee? Ich habe das leider nicht gespielt.
Ah, okay. Du bist okay.
Ich habe das auch noch nicht.
Alles klar. Dann lass uns mal überraschen. Und wir wünschen euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf jeden Fall noch einen schönen Abend, schönen Tag, wann immer ihr diesen Podcast hört. Gruselt euch bei Resident Evil und fahrt mit dem Porsche zur Arbeit. Bis nächstes Mal. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann, ciao. Tschüss.